Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Ich habe heute ein Thema, das gar nicht gewöhnlich ist. Wer von euch hat schon mal eine Predigt gehört über den Antichristen? Die Silvia, du auch? Erstaunlich. Es ist nicht so ein häufiges Thema. Aber es kommt in der Bibel vor. Die Bibel hat eine sehr realistische Sicht von menschlichen Regierungen und Herrschaftssystemen. Die einzelnen Bücher der Bibel sind ja über einen riesigen Zeitraum entstanden, bis 3500 Jahre zurück von unserer Zeit aus. Und sie berichten von verschiedensten Königreichen und Regierungen, von Guten und Gerechten, wie auch von Bösen und Ungerechten. Die biblische Lehre vom Staat oder von Regierung hat zwei Brennpunkte, so wie eine Ellipse. Und der eine Brennpunkt, auf den ich heute quasi nicht eingehen werde, nur das zu sagen, dieser eine Schwerpunkt ist Römer Kapitel 13. Und das ist eine sehr positive Sicht vom Staat und von Regierung. Dort heißt es, sie ist von Gott eingesetzt und dazu da, das Gute zu belohnen und das Böse zu bestrafen auf der Grundlage von Gerechtigkeit. Und Christen werden in Römer 13 ganz konkret aufgefordert, sich Regierungssystemen unterzuordnen, ja? Da hineinzufügen, keine Revoluzzer zu sein, grundsätzlich. Und die Gesetze anzuerkennen und auch zu befolgen. Nun, Römer 13 wurde und wird sehr gerne von Regierungen gebraucht und ich würde sagen missbraucht, um den Christen zu sagen, hey, da steht es, euer Gott sagt, ja, ihr müsst euch unterordnen und uns gehorchen. Ob das die Nazis waren oder andere, Kommunisten, sie machen es einfach so, weil sie wissen, die Bibel ist Autorität für uns. Es gibt für die biblische Sicht vom Staat noch einen zweiten Schwerpunkt und der ist sehr kritisch. Der hat eine kritische Betrachtungsweise und diesen wollen wir uns heute anschauen, nämlich aus der Offenbarung, auch Kapitel 13. Also man kann sich das merken, Römer 13, Offenbarung 13. Beides ist in der Bibel da und zu beachten. Wir wissen, die Offenbarung ist eine apokalyptische Schrift vom Ende des ersten Jahrhunderts, verfasst in einer Zeit, als es gerade wieder eine Verfolgungswelle gab, den Christen gegenüber. Und zwar von Rom, vom Kaiser selbst, angefeuert. Staatsgewalt wird missbraucht, um eigene Ideologie und Machtinteressen rücksichtslos und brutal durchzusetzen und abweichende Ansichten zu unterdrücken. Es geht in dem, was wir in Kapitel 13 jetzt anschauen werden, sowohl um Strukturen, also Herrschaftssysteme, wie auch um eine Einzelperson, die sozusagen da aufsteigt und am Ende das alles kontrollieren wird. Das Neue Testament gebraucht für diese Einzelperson den Titel Antichrist. Fünfmal in den Johannesbriefen kommt er vor. Und Paulus nennt ihn Mensch der Gesetzlosigkeit. Das Wort Anti in Antichrist bedeutet zunächst einmal anstelle von. Also Jesus hat ja auch davor gewarnt, es werden falsche Christusse kommen. Menschen oder auch Ideologien, Systeme, die sich als Retter der Welt, als Messias sozusagen proklamieren und hinstellen und feiern lassen. Ja? Anstelle von Jesus. Im Weiteren hat sich aber Anti auch so entwickelt, dass es bedeutet gegen. Also nicht nur anstelle von, sondern gegen etwas oder jemand insbesondere eben jetzt gegen Gott und gegen Christus. Wir schauen uns einen Vers an vom Johannesbrief, Kapitel, 1. Johannesbrief, Kapitel 2, Vers 18, da heißt es: Kinder, die letzte Stunde ist da. Ihr habt ja gehört, dass vor dem Ende ein Gegenchristus kommt, der Antichrist. Und inzwischen sind, wie es dieser Ankündigung entspricht, viele solche Christusfeinde aufgetreten. Daran erkennen wir, dass die letzte Stunde angebrochen ist. Geschrieben Ende des ersten Jahrhunderts. Und Paulus schreibt, auch da zwei Verse, 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, lasst euch von niemand in irgendeiner Weise irreführen, denn vor dem Tag des Herrn, sprich vor der Wiederkunft Jesu, muss es zuerst noch zur großen Auflehnung gegen Gott kommen. Und jener Mensch, Einzelperson, muss in Erscheinung treten, der alle Gesetzlosigkeit in sich vereinigt und der zum Verderben bestimmt ist. Er wird sich allem widersetzen und sich über alles erheben, was Gott genannt wird und Gegenstand der Verehrung ist. Mehr noch, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und sich selbst als Gott ausgeben. Der Zeit wegen kann ich natürlich nicht auf alles eingehen, was da interessant wäre. Ich beschränke mich im Folgenden auf das Kapitel 13 in der Offenbarung. Und das schauen wir uns an. Wer zu Weihnachten da war, der weiß, dass ich über Kapitel 12 gepredigt habe. Eine etwas alternative Weihnachtsbotschaft. Denn in Kapitel 12 ist das Bild da von dem Drachen, der vor der Frau wartet, die ein Kind auf die Welt bringen wird, nämlich den Messias. Und der versucht, dieses Kind zu vernichten. In der Geschichte hat es sich so ausgewirkt, dass eben König Herodes seine staatliche, mit von Rom unterstützte Macht gebrauchte, um mit seinen Soldaten den Kindermord in Bethlehem zu begehen, wie wir wissen. Kapitel 12 endet mit der Aussage, dass dieser Angriff auf das Christuskind, auf Christus selbst, der ja dann durch Gottes Eingreifen zu ihm entrückt wird, ja, dass dieser Angriff fortgesetzt wird. Nachdem Christus nicht angreifbar ist, greift der Teufel seine Nachfolger an, auf Erden, die Christen. Nun, meine kommentierte Lesung von Offenbarung, Kapitel 13. Beginnen wir. Vers 1. Da sah ich ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, ein Tier mit 10 Hörnern und 7 Köpfen. Auf jedem seiner 10 Hörner trug es eine Krone und auf den Köpfen standen Namen, mit denen Gott verhöhnt wurde. Das Tier glich einem Leoparden, seine Füße allerdings sahen wie Bärentatzen aus und sein Rachen wie der eines Löwen. Der Drache übertrug dem Tier seine Macht. Er übergab ihm seinen Thron und stattete es mit außergewöhnlichen Vollmachten aus. Das Buch Daniel im Alten Testament hat Parallelen. Dort ist es sind es einige aus dem Meer aufsteigende Tiere. Ein Löwe mit Adlerflügeln, ein Leopard, ein Bär und dann als viertes Tier ein ganz besonders schreckliches mit 10 Hörnern. Tiere stehen also für maßgebliche Reiche ab Daniel. Da sind angesprochen die Babylonier, die Meder und Perser, die Griechen und die Römer. Hier ist es ein einzelnes Tier in Offenbarung 13, aber mit den Merkmalen verschiedener Raubtiere. Und ich denke, wenn wir schauen, die Heraldik, oder heißt das, was Staaten, Länder, Nationen für Wappentiere haben, dann sind das in der Regel auch solche starken Tiere. Es wird damit ausgedrückt, Stärke, Macht, Intelligenz, Schnelligkeit, Ausdauer und was weiß ich alles. Die Mehrzahl an Köpfen und Hörnern heißt, wir haben es mit einem komplexen Herrschaftssystem zu tun, wahrscheinlich mit einem Zusammenschluss verschiedener Nationen und Organisationen und einzelnen Führern, denn die einzelnen Führer sind wohl die Hörner. Eine unsichtbare Quelle dahinter ist der Drache. Vers 3. Dem Tier war, so schien es, an einem seiner Köpfe eine schwere Verletzung zugefügt worden, eine tödliche Wunde, aber es wurde geheilt. Die ganze Welt staunte dem Tier nach. Sorry, habe mich verdruckt. Und ließ sich völlig in den Bann des Tieres ziehen. Alle beteten den Drachen an, weil er es war, von dem das Tier seine Macht erhalten hatte. Aber auch das Tier beteten sie an. Wer kann sich mit dem Tier vergleichen, sagten sie. Und wer dürfte es wagen, sich ihm zu widersetzen? Einer der sieben Köpfe wird tödlich verwundet und kommt wie durch ein Wunder wieder zum Leben oder kann genesen. War es eine oder wird es eine Fake-Totenerweckung sein? Ich weiß es nicht. Die Folge jedenfalls ist, nach diesem Text, eine Zunahme der Macht des Tieres. Die ganze Welt wird in seinen Bann gezogen und beginnt, es anzubeten. Es will und es wird die oberste Autorität sein und beansprucht quasi Gottheit. Es geht dem Antichristen um die höchste Verehrung, die absolute Macht. Und das sind letztlich Attribute Gottes. Wenn wir uns erinnern, wie der Teufel Jesus in der Wüste versucht, ja, dann macht er es ganz offensichtlich und sagt, bete mich an, Jesus, bete mich an und ich gebe dir alles, was du auf Erden willst. Ja. Ich will angebetet werden. Vers 5. 42 Monate lang ließ Gott es zu, dass das Tier seine Macht ausübte und überhebliche und gotteslästerliche Reden führte. Es riss sein Maul auf und stieß Lästerungen gegen ihn aus. Es verhöhnte seinen Namen und seine heilige Wohnung, sowie alle, die ihre Heimat im Himmel haben. Gott erlaubt dem Antichristen für eine bestimmte und begrenzte Zeit, 42 Monate sind 3,5 Jahre, kommt auch im Buch Daniel vor, auch in Kapitel 12 haben wir schon von dieser Zeitspanne gelesen. Gott erlaubt ihm, seine Macht auszuüben in dieser Zeit. Dazu gehören überhebliche und gotteslästerliche Reden, Hohn und Spott für Gott und seine Anhänger auf Erden. Und jetzt ganz interessant, Vers 7. Dem Tier wurde sogar erlaubt, mit denen, die zu Gottes Volk gehören, Krieg zu führen. Und Gott ließ zu, dass es sie besiegte. Über jeden Stamm und jedes Volk durfte es seine Macht ausüben, über die Menschen aller Sprachen und Kulturen. Es bleibt also nicht bei Gottes lästerlichen Worten, sondern es werden die Gläubigen, die an einen anderen Gott, an den lebendigen Gott, an Jesus Christus glauben, verfolgt. Gott lässt es zu, dass seine Leute von dem Antichristen wegen ihrer Weigerung, sich ihm total zu unterwerfen, für einen Widerstand gegen ihn und die neue Weltordnung bestraft werden. Ist anzunehmen, dass es auch andere Verweigerer treffen wird, so wie es auch heute passiert in bestimmten Staaten. Also wir kennen das von Nordkorea oder anderen. Wichtig erscheint mir hier die Feststellung, dass es sich um eine globale Unterwerfung aller Menschen unter dieses antichristliche System und den Antichristen selbst handelt. Ich weiß, ein bisschen Klammerbemerkung, viele Leute haben sich in den letzten Jahren nach Südamerika abgesetzt, von Europa aus. Das wird dann auch nichts mehr nützen. Ein Blick in die Gegenwart sagt uns, dass es heuer 2023 über 360 Millionen Menschen, Christen gibt, die aufgrund ihres Glaubens schwere bis extreme Verfolgung und Diskriminierung erleiden. So sagt es die Recherche von Open Doors, die seit 20 Jahren oder 30 Jahren durchgeführt wird. Und hier spielen auch Staaten und Regierungen eine Rolle, manchmal eine sehr große Rolle, aber nicht immer. Es gibt auch andere Gründe, warum Christen verfolgt werden. Die Verfolgung, von der unser Kapitel spricht, wird aber noch umfassender sein als das, was wir heute auf Erden schon haben, nämlich sie wird alle Länder umfassen. Vers 8. Alle Bewohner der Erde werden das Tier anbeten. Alle, außer denen, deren Namen seit der Erschaffung der Welt im Buch des Lebens eingetragen sind, im Buch des Lammes, das geopfert wurde. Um diesem enormen Druck standhalten zu können, braucht es göttliche Unterstützung. Alle wahrhaft Gläubigen, die sich ganz und gar auf Jesus verlassen und die bereit sind, den hohen Preis ihres Glaubens auch zu bezahlen, können der Manipulation durch Leidensbereitschaft und Festhalten an der Anbetung des lebendigen und wahren Gottes widerstehen. Denken wir auch an die Zusicherungen, die Jesus gemacht hat in seiner Endzeitrede, dass der Geist Gottes bei denen sein wird und ihnen Worte eingeben wird, die um Jesu Willen verfolgt werden und sich verantworten müssen. Vers 9. Eine direkte Ansprache an die Leser bzw. Hörer dieser Botschaft. Denn im Alten Testament wurde sehr viel vorgelesen, in der neutestamentlichen Zeit wurde sehr viel vorgelesen in dieser Kultur. Wer bereit ist zu hören, der gebe jetzt besonders Acht. Wenn jemand für die Gefangenschaft bestimmt ist, wird er in Gefangenschaft geraten. Und wenn jemand durch das Schwert umkommen soll, wird er durch das Schwert umkommen. Hier ist die ganze Standhaftigkeit und Treue derer gefordert, die zu Gottes heiligem Volk gehören. Ich habe mich gefragt, als ich das las, kann es sein, dass es Bestimmungen von Gott her gibt hinsichtlich unseres Lebensendes? Es hört sich so an. Für manche scheint es bestimmt zu sein, als Märtyrer zu sterben. Für andere, ich sage jetzt nur unter Anführungszeichen, eine Zeit im Gefängnis, so schrecklich das sein mag. Mich erinnert es an Apostelgeschichte 12, ein Text, über den ich öfter spreche, wenn ich in Gemeinden für Open Doors unterwegs bin. Da lesen wir, dass der Apostel Jakobus hingerichtet wird. Und Petrus wird auch gefangen genommen und soll vor den Richter geführt werden. Aber er wird herausgehauen durch eine göttliche Aktion, ein Engel befreit ihn in der Nacht aus dem Gefängnis, aus dem Hochsicherheitsgefängnis. Und mit beiden hatte Jesus früher, eben als er auf Erden unterwegs war mit seinen Jüngern, darüber gesprochen, über ihre Zukunft und über ihr Ende. Er hatte beiden gesagt, sie werden einen Preis dafür bezahlen. Die Frage ist jetzt, ja, kann uns so eine Info, kann uns das helfen? Ich denke schon. Wenn wir es so verstehen, dass Gott uns nichts zumutet, wozu er uns nicht auch die Kraft gibt. Und bei Petrus war es ja so, er hatte Jesus verleugnet. Und er hat sich nichts mehr zugetraut. Und Jesus hat ihn trotzdem wieder in seinen Dienst genommen, wiederhergestellt, ihm große Verantwortung gegeben. Und mit dieser Aussage, wenn er alt sein würde, dann würde er wohin geführt werden, wo er eigentlich nicht hin will, nämlich zu seiner Hinrichtung, sagte ihm, Petrus, du wirst durchhalten können bis ans Ende. Und das war für Petrus bestimmt eine positive Nachricht. Ich werde Jesus nicht mehr verleugnen. Ich werde ihm dienen und ich werde was ausrichten für ihn. Okay. Zurück, Vers 11. Dann sah ich ein zweites Tier. Es stieg nicht wie das erste aus dem Meer herauf, sondern aus der Erde, hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache. Dieses zweite Tier handelte unter der Aufsicht und mit der ganzen Autorität des ersten und es brachte die Bewohner der ganzen Erde dazu, das erste Tier, den Antichristen, anzubeten. Das Tier, das eine tödliche Wunde gehabt hatte und geheilt worden war. Hier haben wir sozusagen den Propagandaminister dieses kommenden Herrschaftssystems. Der Regierungschef, der Präsident, der Diktator, wie immer man ihn nennen mag, wird ins Licht gerückt und dargestellt als der Retter der Menschheit. Und ich denke, das wird so, so stelle ich es mir vor, in meiner schwachen Fantasie kann ich mir das so ein bisschen ausmalen. Da kommt jemand, ein starker Mann tritt auf und endlich hat einer die Lösung für die drängendsten Probleme der Menschheit. Ja? Der wird hochgejubelt, alle rennen ihm nach, denn es wird wirklich wahrscheinlich ganz gute Dinge geben, die er machen wird. Aber das ist nur die eine Seite. Er wird von allen Menschen als Friedensbringer, als Retter anerkannt und durch die Propaganda mit der Zeit göttlich verehrt werden. Man kann hier eigentlich in Offenbarung 13 eine Art satanische Dreieinigkeit feststellen. Im Hintergrund der Drache, der tritt nicht so nach vorne auf, er schickt den Antichristen. Das ist der große, starke Mann, seine Verkörperung sozusagen. Und das zweite Tier, wir können ihn mit der Offenbarung, in weiteren Kapiteln wird er der falsche Prophet genannt. Auch mit dem Heiligen Geist, es ist der unheilige Geist in hoch zwei vergleichen. Ja, also eine satanische Trinität als Nachmachung der göttlichen Trinität. Vers 13. Dieses zweite Tier tat große und aufsehenerregende Dinge und ließ vor den Augen der Menschen sogar Feuer vom Himmel auf die Erde fallen. Fürs erste Jahrhundert ein Wunder. Heutzutage braucht es nur ein paar Knopfdrücke von Leuten. Wir können das mit der Technik schon machen, dass Feuer vom Himmel fällt. Viel zu viel Feuer fällt derzeit vom Himmel, wie wir wissen. Mit Hilfe solcher außergewöhnlicher Taten, zu denen es vom ersten Tier ermächtigt war und die es in seiner Gegenwart vollbrachte, gelang es ihm, die Bewohner der Erde irre zu führen. Hier wird meisterhaft das Mittel der Täuschung und der Manipulation eingesetzt. Und Jesus hat ja schon gesagt, der Teufel ist der Vater der Lügen, er ist der Meisterlügner und Betrüger, der Gewifteste, den es überhaupt gibt. Auch Schauwunder gehören dazu, wenn es gilt, die Massen zu verführen. Vers 14, es überredete sie, die Menschen, ein Standbild zu Ehren des Tieres zu errichten, das vom Schwert tödlich getroffen und trotzdem wieder lebendig geworden war. Es wurde sogar dazu befähigt, dieser Nachbildung des ersten Tieres Leben einzuhauchen, sodass das Standbild reden konnte und alle töten ließ, die sich weigerten, es anzubeten. Die Unterwerfung unter einen Herrscher, in dem sich Menschen also quasi buchstäblich vor ihm in den Sand, in den Boden, auf den Boden knien und einfach kniefällig ihre Unterwerfung zeigen müssen, ist etwas, was wir durch die Geschichte hindurch sehen können. Es kommt auch natürlich an vielen Stellen in der Bibel vor. Eine herausragende Geschichte ist die in Daniel Kapitel 3, wo Nebukadnezar so ein riesiges Standbild errichten lässt und dann sollen sich alle davor niederwerfen. Und wer sich weigert, so wie die Freunde von Daniel, die werden eben bestraft. Wir denken an die römischen Cäsaren, an manche, die also die Weihrauchzeremonie einführen ließen, quasi als Test für die Untertanen. Ja. Räuchere dem Kaiser, dann geht's dir gut. Aber wehe, du widerstehst, dann wirst du zum Staatsfeind erklärt. Und das Unfassbare für mich immer wieder ist, es gibt ein Land heutzutage in unserem 21. Jahrhundert, wo sich die Herrscherdynastie wie Halbgötter verehren lassen und gegen jede andere Religion kämpfen. Es wurde gesagt, dass wer den Kopf in Nordkorea hebt und zum Himmel aufschaut und damit andeuten könnte, er schaut zu einem Gott auf, ist schon Grund für ihn, ins Gefängnis zu gehen. Also es sind Tausende und Abertausende Menschen in Gulags, in Todeslagern, wo sie schuften müssen bis zum Tod. Ich habe vor kurzem da einige Berichte gelesen. Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Vers 16. Außerdem sorgte das zweite Tier dafür, dass alle, kleine und große, reiche und arme, freie und Sklaven, sich ein Kennzeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn machen ließen. Ohne dieses Kennzeichen, den Namen des ersten Tieres oder vielmehr die Zahl, die für diesen Namen steht, war es unmöglich, etwas zu kaufen oder zu verkaufen. Also das Kennzeichen oder Malzeichen, wie es in älterer Version heißt, des Antichristen wird verpflichtend den Menschen an Stirn oder rechte Hand appliziert. Ich kann nur Vermutungen aussprechen, vielleicht ein unter die Haut eingepflanzter Mikrochip, der dich einfach kennzeichnet, der bestimmte Daten über dich enthält und der nötig ist zum Kaufen und Verkaufen. Wir wissen, dass solche Dinge schon eingesetzt werden in bestimmten Betrieben, damit einfach der Zugang in Hochsicherheitszonen einfach schneller geht. Ja, gehst vorbei, wird abgerufen elektronisch und kannst durchkommen, brauchst nichts mehr drücken oder sonst was. Wir haben es also mit einer allumfassenden Kontrolle über das Leben von Menschen zu tun. Nur wer gleichgeschaltet mit dem staatlichen, antichristlichen System agiert, kann am gesellschaftlichen Leben teilhaben. Verweigerer werden beseitigt. Also wer sich nicht der Ideologie beugt und ein konformes Verhalten an den Tag legt, wird ins Gefängnis gesteckt, in ein Umerziehungslager oder sonst wie am Wirken gehindert. Wovon Offenbarung 13 spricht, ist eine ganz starke Steigerung dessen, was in manchen Ländern derzeit ja schon da ist. Ja, eine Steigerung und Ausweitung auf die ganze Welt. Ich denke, die letzten paar Jahre haben uns gezeigt, sehr eindrücklich und überraschend gezeigt, wie schnell es gehen kann, dass unsere bürgerlichen Freiheiten, auf die wir so stolz sind und die wir so genießen, eingeschränkt und beschnitten werden können. Und es ist daher durchaus vorstellbar, dass es einmal zu Entwicklungen kommt, die in unserem Bibeltext mit groben Strichen beschrieben werden. Einer von vielen bereits aufgetretenen antichristlichen Proponenten wird zu dem einen Antichristen der Letztzeit aufsteigen, der von dem wiederkommenden wirklichen Christus von Jesus vernichtet wird, durch den Hauch seines Mundes, sagt es die Bibel. Vers 18, der letzte Vers. Hier ist Weisheit gefragt. Wer Verstand und Einsicht hat, der finde heraus, was die Zahl des Tieres bedeutet. Sie bezeichnet einen Menschen. Es ist die Zahl 666. Was kann ich zu dieser Zahl sagen? Sicher nicht, wer es ist oder sein wird. Im Hebräischen wie im Griechischen hat jeder Buchstabe des Alphabets einen Zahlenwert. Und die Zahl 666 ist der Code für einen Namen. Er passte und passt auf verschiedene Herrscher und Könige der Geschichte, zum Beispiel im ersten Jahrhundert auf den Kaiser Nero. Manchmal tun auch Ausleger ein bisschen, wie soll ich sagen, hin und her schieben, damit ein Name passend gemacht wird. Auch das sollte schon vorgekommen sein. Alle bisherigen großen Unterdrücker der Menschen, Diktatoren und Schreckensherrscher, durch die Jahrhunderte hat es die immer wieder gegeben. Und ich könnte jetzt Namen nennen vom 20. Jahrhundert. Herrscher, die über zig Millionen Menschen sozusagen geschritten sind und sie geopfert haben für ihre Ziele und Zwecke. Aber sie alle waren nur Vorläufer, wenn auch schreckliche, für den letzten Antichristen. Die Aufforderung hier im letzten Vers, Verstand und Weisheit und Einsicht zu suchen, um zu erkennen, wer das sein wird, die macht schon Sinn, je näher wir der Wiederkunft Jesu kommen. Aber dieses Datum kennen wir nicht und wir werden es auch nie erfahren, bis der Moment da ist, wo Jesus kommt. Darum können wir nur den Schluss ziehen, so meine ich, wachsam zu sein, aufpassen vor Verführung und vor allem kein Blatt zwischen dich und Jesus kommen zu lassen. Nur die völlige und immer wieder erneuerte Hingabe an Jesus verleiht uns den größtmöglichen Schutz vor antichristlicher Verführung. Ein deutscher Theologe, Walter Tlach, hat einmal gesagt, die Grundlinien dessen, was kommt, stehen in der Bibel. Die realen Ausformungen werden wir in der Tageszeitung lesen. Meine Frage zum Schluss, was lehrt uns Offenbarung 13? Erstens, jede ordnende Struktur, welches für jedes Gemeinwesen notwendig ist, ob es jetzt, ich sage mal, ein Stamm im Urwald von Brasilien ist oder eine Hightech-Nation, überall, wo Menschen sind, braucht es Ordnung und Struktur und eine Leitung und Regierung, die für Infrastruktur und so weiter und Gerechtigkeit sorgt. Jede dieser menschlichen, staatlichen Strukturen, die nötig sind, kann missbraucht werden und zum Instrument der Unterdrückung werden. Das ist, glaube ich, aus unserem Kapitel deutlich zu sehen. Die Bibel spricht sich klar dafür aus, Römer 13, solche staatlichen Herrschafts- und Lenkungssysteme anzuerkennen. Und das wurde geschrieben zu einer Zeit, wo es keine moderne Demokratie gab, wo ein Kaiser in Rom sehr viel Macht gehabt hat. Ja? Damals schon, ehrt den Kaiser und ordnet euch unter. Und gleichzeitig warnt uns die Bibel hier in Offenbarung 13 vor einer möglichen Verführung durch staatliche Gebilde und gewählte oder sonst wie durch Putsch etc. an die Macht gekommene Herrscher. Das zweite, Humanität ohne Divinität führt zu Bestialität, aus dem Englischen übersetzt. Wir könnten auch sagen, der Mensch ohne Gott wird zur Bestie und das trifft nicht auf jeden Einzelnen zu. Ja, nicht jeder Atheist ist eine Bestie, überhaupt nicht, gar nicht. Ja, es ist nur die Tendenz. Wenn je mehr wir auch als Gesamtgesellschaft Gott aus dem Auge verlieren, umso grundloser werden die Werte mit der Zeit. Also wenn wer an Evolution glaubt und keinen Gott, das sind Gebote und Ethik ist nur eine Übereinkunft unter Menschen, hat nichts, hat keine andere Grundlage. Also das bröselt. Und es geht in diese Richtung. Einfach, dass es sehr, sehr, sehr unmenschlich wird. Die Lehre vom Antichristen ist das biblische Korrektiv zu einer rosaroten Sicht von der Entwicklung der Menschheit. Ein drittes und letztes und ganz wichtig, Jesus-Leute können standhaft und treu sein und dem Druck der Verführung standhalten, aber sicherlich nur dann, wenn wir uns ganz nahe an Jesus halten und an seine Gemeinde, dem Volk Gottes. In der Endzeit werden, also in dem Stück der Endzeit, seit Jesus ist Endzeit, aber in dem letzten Stück der Endzeit, bevor Jesus wiederkommt, werden Einzelkämpfe es so viel schwerer haben. Und ich möchte alle ermutigen, die keine geistliche Heimat haben, die nicht wissen, zu welcher Kirche und Gemeinde sie gehören, entscheidet euch für eine. Es gibt keine perfekte, aber entscheide dich für eine und dann bring dich dort ein. Sie braucht dich und du brauchst sie. Ohne Gemeinde wird es noch viel schwieriger sein in dieser schwierigen Zeit, die kommt. Zum Schluss will ich uns daran erinnern, dass uns das Wort Gottes auffordert, für die Menschen in politische Verantwortung zu beten. Also ich sage jetzt überhaupt nicht, wir sind schon da, wovon Offenbarung 13 redet. Unser Staat Österreich ist nicht ein antichristlicher Staat. Ich bin so dankbar, dass ich hier leben darf. Und Paulus schreibt in 1. Timotheus 2 ganz wichtige Sachen und ich lese da einige Verse vor. Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. In dieser Weise zu beten ist gut und gefällt Gott, unserem Retter, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und dass sie die Wahrheit erkennen. Es gibt nämlich nur einen Gott und es gibt auch nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen, den, der selbst ein Mensch geworden ist, Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld für alle gegeben und hat damit zu der von Gott bestimmten Zeit den Beweis erbracht, dass Gott alle retten will. Also das ist wichtig, sagt Paulus, das Gebet für die Regierenden. Und ich denke, wir sollten das noch ernster nehmen, als wir es tun. Zu vieles sehen wir als selbstverständlich an. Die letzten Jahre haben uns gezeigt, hoppla, es ist nicht selbstverständlich und automatisch, dass Systeme in unserem Land funktionieren. Es ist nicht selbstverständlich. Es ist ein Geschenk, es ist Aufgabe und es braucht den Segen Gottes. Erst wenn du für unsere Regierung, unsere Ministerien, Institutionen und so weiter immer wieder betest, bist du aktiv daran beteiligt, den Frieden im Land auch durch Fürbitte und Segnen zu bewahren. Und ich glaube, unsere Politiker und Politikerinnen brauchen unsere Gebete, selbst wenn sie nicht bewusst gläubig sind. Sie brauchen unsere Gebete für ihre wichtige und nicht leichte Aufgabe. Dass unser Staatsapparat nicht perfekt ist, ist klar, ist ja menschlich und wir sind es nicht perfekt. Eine generell negative und ablehnende Einstellung zum Staat halte ich für kontraproduktiv und falsch. Die Bibel fordert uns auf, wachsam zu sein, der Stadt Bestes zu suchen, um übertragen auch das Beste des Landes, uns einzubringen, auch politisch. Aber ich sehe keinen Grund für Dauerproteste und Anti-Regierungsspaziergänge, wie sie gerade hier in Steyr andauern. Für Jesus-Nachfolger gibt es einen Dauerauftrag. Und der Dauerauftrag heißt, für die Regierenden und Menschen in Verantwortung zu beten. Und an dieser Stelle ein besonderes Angebot. Unser Mittwochvormittags-Online-Gebetskreis, der sich alle 14 Tage trifft, mit meistens nur 5 Betern oder so in der Größenordnung, betet aber regelmäßig für unser Land, für die Regierung, für Oberösterreich, für Steyr, für die Gemeinden in Steyr, für unsere Gemeinde. Nun haben wir die Gelegenheit angeboten bekommen, das renovierte Parlament zu besuchen und von der Nationalratsabgeordneten Gudrun Kugler geführt zu werden und auch noch eine Stunde Zeit mit ihr zu haben für Fragen und Antwort. Das wird am 17. März sein, also übernächsten Freitag. Wir haben das angeboten den Betern in der Gemeinde, den Bereichsleitern und so und auch anderen Leitern in Steyr und einigen in Linz und anderen Orten in Oberösterreich. Und jetzt sind etliche ausgefallen, sie haben Terminkonflikte oder sind krank oder sonst welche Gründe, dass sie doch nicht kommen können. Es sind also einige Plätze frei. Und ich biete das deshalb jetzt hier an, aber es ist keine Sightseeing-Tour. Es ist eine Exkursion für diejenigen, die einen Impuls oder Impulse bekommen wollen. Wie kann ich vernünftig, intelligent und gläubig für unsere Regierenden beten? Ja? Also man kriegt, glaube ich, einfach einen anderen Eindruck, wenn man mal dort im Parlament war und auch Gelegenheit hatte, mit jemandem zu reden, der dort mitredet. Und die Gudrun Kugler ist eine überzeugte Christin, katholisch, wunderbare Persönlichkeit, die bringt was, bewegt was. Und ich schätze sie sehr seit vielen Jahren. Also wendet euch an mich, wenn ihr da Interesse habt, mitzukommen. Freitagnachmittag oder Mittag müssten wir wegfahren, 17. März. Damit bin ich durch und ich möchte zum Schluss noch ein kurzes Gebet sprechen. Herr Jesus, du bist der wahre Christus und dich beten wir an. Du bist unser Gott, unser Erlöser, der wiederkommende Herr, der auf dieser Erde, die so schön ist und gleichzeitig so furchtbar sein kann, durch und wegen uns Menschen. Du wirst Frieden bringen, Gerechtigkeit und ein neues System. Und alles, was wir Menschen machen, kann im besten Fall gut sein, aber nicht perfekt. Und im schlechtesten Fall so ausschauen, wie das Kapitel 13 der Offenbarung es uns zeigt. Herr, wir anerkennen dich als den König. Du bestimmst die Geschichte, nicht wir. Wir geben dir die Ehre. Wir bitten dich, hilf uns, treu zu sein, dir treu zu sein. Hilf uns, für jede Zeit, in die wir hineinkommen werden, an dir zu bleiben. Dafür danke ich dir. Amen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.